Sophie, was glaubst du, muss man wohl machen, um eine SMS vom Büro des Bundespräsidenten zu bekommen?
Gute Frage. Entweder irgendwas richtig Tolles oder irgendwas ganz Schlimmes.
Ja, das ist gar nicht so ein schlechter Guess.
Vielleicht irgendwas Sportliches, aber da musst du mir weiterhelfen. Damit kenne ich mich ja gar nicht aus.
Gut geraten auf jeden Fall. Oder einen Song schreiben, der so ehrlich ist, dass sich hunderte von Menschen darin wiederfinden können, so wie unser heutiger Gast Luna das getan hat.
Und mit ihr sprechen wir heute in einer neuen Folge Gemischtwarenladen, der Podcast. In jeder Folge beleuchten wir eine andere Facette des Migra-Lebens.
Ich bin Nicole.
Und ich bin Sophie.
Und willkommen zu einer neuen Folge.
Gemischtwarenladen,
der Podcast.
Wie schön, dass du da bist.
Hi.
Herzlich willkommen, Luna. Schön, dass du es in unseren Gemischtwarenladen geschafft hast.
Danke für die Einladung.
Sehr schön. Und du machst ja Musik, die geht nicht nur ins Ohr, die geht auch ins Herz. Vor allen Dingen ins Herz unserer lieben Freundin Nicole, die durchgehend ständig immer deine Songs singt und uns damit angesteckt hat, wirklich. Und wir gehen aber noch mal ein Stück zurück. Und zwar, du bist ja bei einer Mama aufgewachsen, die ist deutsch und dein Papa kommt aus Angola.
Genau.
Und wir reisen mal zurück nach 2016. Und zwar warst du 19 Jahre alt und hast dich entschieden, dass du zum ersten Mal alleine nach Angola reisen willst, um deine Heimat ein bisschen zu erkunden und deine Wurzeln noch mal für dich neu zu entdecken. Voll crazy, mit 19 habe ich mich gefühlt nichts getraut, ich war voll der Dulli.
Ja, ich auch.
Was war so dein erster Gedanke im Flugzeug?
Oh, mein erster Gedanke im Flugzeug, also es war, muss ich auch dazu sagen, es war auch für mich ein krasser Step, ne? Also es ist nicht so, dass ich das mal eben so easy peasy gemacht habe, sondern auch für mich war das, das hat mich schon Überwindung gekostet. Es war schon ein gewisses, ich sag mal, Risiko, was ich auch da eingegangen bin, weil ich habe meine Flüge auch direkt so gebucht, dass ich 3 Monate bleibe, obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet. Klar, ich hatte ein paar Stories und so von meinem Vater gehört, aber vom Ding her, meine Familie, die ich da besucht habe, ich kannte die nicht, das waren eigentlich Fremde so. Und eigentlich war auch das, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als ich im Flieger war. Also einerseits so diese Freude natürlich. Und gleichzeitig aber ein bisschen dieses so, okay, mal schauen, was ich mir da jetzt so eingebrockt habe. Letztendlich war es eine wunderschöne und sehr prägende Zeit. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich damals diesen Mut aufgebracht habe. Ja.
Also wir haben gerade schon festgestellt, mit 19 waren wir an anderen Punkten. Ich hätte mich das niemals getraut. Warum war es dir denn wichtig, alleine zu gehen? Also das ist ja nochmal nicht nur, dass du es überhaupt machst, aber dann auch noch alleine für so eine lange Zeit.
Also für mich war allgemein klar, dass ich, nachdem ich mit der Schule fertig bin, dass ich nach Angola gehen möchte. Das wusste ich irgendwie schon ein paar Jahre davor. In erster Linie, weil ich Portugiesisch lernen wollte. Also klar, das hätte ich auch in Portugal oder so machen können, aber ich wollte halt gerne das Portugiesisch, das angolanische [S2] Ja. [S1] Portugiesisch sprechen. Und das heißt, allgemein war für mich so klar, okay, ich mache diese Reise. Und ich habe meinem Vater davon erzählt, habe Verwandten davon erzählt und ich war einfach so, ja, ich mache das. Also wer mitkommen möchte, so let's do it, kann auch einen Familientrip draus machen, kein Problem. Aber für mich war so, das stand so fest einfach. Und genau, deswegen war das eigentlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung, ich gehe alleine, sondern es war einfach, ich gehe. So, egal, komme, was wolle, ich gehe. Und am Ende bin ich alleine hingegangen, genau.
Und als du dann in Angola angekommen bist, du hast ja gesagt, du bist zu Verwandten gereist, die du gar nicht gekannt hast. Du bist in ein Land gereist, in dem du noch nie warst, nur davon gehört hast. Hat sich das dann trotzdem vertraut angefühlt oder war das nur so, oh mein Gott, wie crazy, wo bin ich hier?
Mhm. Also es hat sich nicht sofort vertraut angefühlt. Also Real Talk, die ersten Tage waren schon... Die waren schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen, weil es war halt auf einen Schlag alles anders und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man halt in einem Land ist, wo man auch, also ich konnte ja kaum Portugiesisch zu dem Zeitpunkt und das ist nochmal so ein extra überfordernd oder kann ein überfordernder Faktor sein, wenn du halt die Sprache nicht sprichst oder zumindest nicht fließend sprichst, weil es ist dann so, nicht nur alles sieht anders aus, alles fühlt sich anders an, sondern dann kommt noch die Sprache dazu, die einfach, also ich war so ein bisschen überfordert, so ohne Spaß, es war echt viel die ersten Tage, es war auch noch super heiß natürlich und so und es war irgendwie so von 0 auf 100 und ich hatte auf jeden Fall ein paar Momente, wo ich so dachte, war das eine gute Idee, aber es ging sehr schnell, dass ich mich dann richtig wohlgefühlt habe und am Ende sogar, also ich wollte eigentlich gar nicht mehr weg, aber genau, es hat ein bisschen gedauert. Für mich war ausschlaggebend dann die Beziehung, die ich aufgebaut habe zu meiner Familie dort. Und das ist auch einer der größten so Takeaways von der Reise, dass ich so gecheckt habe, ey, ein Ort wird eigentlich dann zu einem Wohlfühlort oder vielleicht auch zu einem Zuhause sogar, wenn die Menschen, die da sind, einem dieses Zuhausegefühl geben. Und das ist passiert. Also ich habe einfach so tolle Menschen, die zu meiner Familie gehören dort. Und auch viele so in meinem Alter oder ähnlichen Alter, als ich halt damals zum ersten Mal da war, das war halt auch cool, weil man direkt irgendwie connected hat. Und tatsächlich so die größte Brücke so, die trotz, wie gesagt, sprachlicher Barrieren und so trotzdem da war, war die Musik. Also es war krass, wir haben sofort über Musik gebondet, weil ein Großteil meiner Verwandten dort auch Musik machen, also aktiv Instrumente spielen, singen und so weiter. Und das war, ey, ich denke immer noch so gerne an die Zeiten zurück und habe noch Videos auf meinem Handy und so, weil wir echt so gejammt haben und einfach zusammen Musik gemacht haben und so. Und das war echt so, ja, das war, merkt man auch wieder, ne? Musik ist einfach grenzenübergreifend, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht und so weiter. Musik ist eine eigene Sprache eigentlich auf denen. Und das habe ich da erlebt und das war echt ein Schlüssel, um also für die Connection und so, dass ich mich auch sehr schnell wohlgefühlt habe, auch wenn das nicht sofort ab dem Moment, wo ich irgendwie ausgestiegen bin aus dem Flugzeug so war. Am Ende ist mir Angola und vor allem meine Familie dort krass ins Herz gewachsen und ich bin immer noch super gerne da, deswegen, also ja.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich nach Kamerun gereist bin und allein das Wetter, du kommst aus dem Flugzeug raus und es erschlägt dich, weil es auch so krass schwüler ist.
Ja.
Total. Und dann, wie du sagst, die Leute, der Vibe ist wirklich, als würdest du in eine andere Welt eintauchen. Besonders wenn du das mit Deutschland vergleichst. Hast du denn noch einen Moment, vielleicht auch so von der Anfangszeit, der dir so bis heute so extrem im Gedächtnis noch geblieben ist?
Irgendein Moment?
Ja.
Also es war echt krass, wie gesagt, Musik, habe ich gerade schon erzählt, so das war super, super präsent so in meiner, bei meiner ersten Reise dort. Ich weiß gar nicht, ob meine Familie das vorher wusste, dass ich singe und so. Vielleicht hat das mein Vater irgendwie erzählt, I don't know. Auf jeden Fall haben sie es sehr schnell rausgefunden. Und das hat sich wirklich so in der in dem Stadtteil so, in deren Hood so mäßig rumgesprochen. Also ich habe bei meiner Oma da gewohnt. So dass ohne Spaß so täglich haben Leute geklopft und waren so, ey, ich will eure Cousine aus Deutschland kennenlernen. Jemand hat mir ein Video geschickt, wie sie singt. So, und dann kamen jeden Tag so irgendwelche Leute vorbei und haben sich einfach so entweder uns angeschlossen, haben auch mit Musik gemacht oder haben einfach da gesessen und zugehört und so. Und das war irgendwie voll voll schön, weil das, also direkt war so Community-Feeling da so. Und ich fand es auch krass, also das kennt man auch aus Deutschland gar nicht, oder ich kenne es zumindest nicht, dieses spontane Leute kommen einfach vorbei, so klopfen einfach, sind einfach da auf einmal und so. Es war schon krass und eine richtig, richtig schöne Erinnerung für mich.
Das ist richtig schön, richtig Community.
Yes.
Das ist wirklich voll schön und du kommst ja auch aus einer musikalischen Familie, wie man hört. Also es ist auf jeden Fall vererbt worden, ne? Und du warst ja mittlerweile auch öfter in Angola. Du warst ja 5 oder 6 Mal mittlerweile da. Was würdest du sagen, was hat sich über die Zeit mehr verändert? Das Land oder du?
Gute Frage, tiefe Frage. Ich habe mich auf jeden Fall verändert seitdem. Also es ist jetzt ja ziemlich genau 10 Jahre her, dass ich das erste Mal da war. Und ich bin sehr gewachsen. Dazu hat auch besonders diese erste Reise zu beigetragen, aber auch viele andere Dinge natürlich, die ich über die Jahre erlebt habe. Und ja, auch Angola hat sich verändert. Oder ich kenne nur Luanda, die Hauptstadt, hat sich verändert. Ich habe immer oder ich wünsche mir immer noch, dass Angola besser geht im Sinne von auch wirtschaftlich und so weiter. Und es gibt viele Krisen so, gerade junge Menschen sind davon betroffen. Und da habe ich, also da bleibt die Veränderung noch aus, muss ich leider sagen. So, ich weiß noch damals, als ich das erste Mal da war und nach Hause wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Ich hatte damals, auf, es waren noch Facebook-Zeiten, crazy. Ich hatte so ein Abschiedsbrief so geschrieben, einfach auf Facebook so, aber an Angola mäßig so gerichtet. Und ich weiß noch, dass ich damals so geschrieben habe, so hey Angola, ich hoffe, dir geht es bald besser so mäßig, weil ich habe halt so, das war auch eine Seite, die ich halt kennengelernt habe, so die Krise so, ne? Also wirklich auf Portugiesisch, man nennt es einfach nur a Krise, also die Krise und die Krise so, weil damals war es so echt ein extremes Loch, also großes wirtschaftliches Tief. Und es ist crazy, weil wenn ich so jetzt so höre, mitbekomme oder auch auf Social Media sehe und so, es hat sich wirklich nicht viel getan und teilweise sogar ist es noch schlechter geworden. Das ist halt super traurig. Aber ich habe trotzdem Hoffnung, auf jeden Fall. Also, yes.
Richtig schöne Idee mit dem Brief.
Ja.
Ja, finde ich richtig toll. Kann man nochmal alles so niederschreiben, auch was man vielleicht erlebt hat, die Gedanken und so.
Ey, weil es war so viel. So, ja. Also so viele Eindrücke, so viele Gedanken. Es war wirklich sehr intensiv.
Ich glaube, es ist auch etwas, womit viele Leute relaten können, wenn es irgendwie so, wenn man Wurzeln noch woanders hat und es dem Land nicht gut geht, wie sehr das dann da doch tief sitzt und wie sehr das wehtut. Und das unterschätzt man total. Wenn man das eben nicht hat, dann denkt man sich so, ey, du lebst doch in Deutschland, dir geht's doch gut, unsere Wirtschaft boomt, alles so mäßig, alles super. Aber so dieser Schmerz, das Herz tut dann immer richtig weh.
Auf jeden Fall.
Du hast jetzt einige schöne Sachen aber auch erzählt, neben der Krise natürlich, damit man sich das Land auf jeden Fall ein bisschen vorstellen kann. Aber damit wir ein richtiges Bild bekommen, müssen wir natürlich auch etwas über das Essen erfahren. Wir sind da im Gemischtwagenladen. Was hast du denn heute mitgebracht? Was hast du dort vielleicht auch kennen und lieben gelernt, so was Essen angeht?
It's snack time.
Ja, also es gibt in Angola, also allgemein angolanisches Essen ist okay, also ne, ist auf jeden Fall super, super lecker. Ist super, super lecker. Es gibt sehr viele, sehr viele tolle und vielseitige Gerichte. Und es gibt so einen Snack in Angola. Das ist halt nicht so ein richtiges, so ist jetzt kein richtiges Meal, aber es ist so einfach ein Snack oder auch zum Frühstück oder so wird das gegessen. Und das ist Maniok, das nennt man Bombo und Erdnüsse, Jinguba genannt. Und ich habe euch heute Erdnüsse mitgebracht. Genau.
Ja, cool. Ja, let's try auf jeden Fall.
Yes.
Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall eine riesige Tüte, die du uns mitgebracht hast. Und jetzt mal eine ganz doofe Frage. Sind irgendwelche speziellen Erdnüsse oder sind es einfach nur wirklich geschälte Erdnüsse?
Ja, es sind ganz normale Erdnüsse sozusagen. Ja. Und die isst man geröstet. Und wie gesagt, es ist einfach so ein kleiner, so ein Snack, so, ne?
Sehr sweet. Ich habe natürlich der Person mit zwei linken Händen die Tüte gegeben. Ich gebe trotzdem mein Bestes, sie zu öffnen.
Wie ist das bei euch? Ist es da auch so, dass man so einfach an den Straßen so entlang geht und dann sind da an den Ecken Leute, die das verkaufen sollen in Ständen? Ja,
genau.
Cool.
Okay, Leute, ich bin auf einem guten Weg. Wir haben es gleich. Sogar eine Kilotüte. So.
Sehr nice.
Wollen wir das machen? Willst du mal reingreifen?
Mal rein.
Yes.
Vielen Dank.
Sehr cool. Let's go.
So mal.
Erdnüsse gehen immer, ist ein super guter Snack.
Yeah.
Danke dir fürs Mitbringen.
Gerne da.
Geil. Ich esse mal immer so gesalzene Erdnüsse. Mhm. Deswegen war ich ein bisschen so, wie ist das?
Aber ist ungewohnt, wenn das
aber
keine...
Aber ist richtig nice, sind ja geschält. Gesünder
wahrscheinlich auch, ne?
Probably.
Auf jeden Fall geschält, sehen viel heller aus als so Erdnüsse, die man vielleicht auch irgendwie aus dem Supermarkt kennt. Aber die sind echt geil.
Aber nimmst du das dann auch so mit hier nach Deutschland, dass du das dann hier auch so isst? Oder echt meistens, wenn du da bist?
Eigentlich nur dort. Also ich habe es auch da erst kennengelernt. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie hier bei Familie mal irgendwie gegessen habe.
Ja.
Sondern das habe ich da kennengelernt. Wie gesagt, meistens so mit dem Maniok noch dazu. Und ja, kannst du auch genau dann einfach so auf der Straße oder ich weiß nicht, ne, das kennst du bestimmt auch so, wenn man irgendwie im Stau steht und dann laufen
die da lang und verkaufen mir das so.
Und du rufst so raus aus dem Fenster so, Jinguba, Jinguba. Und dann bringen die dir, also nicht so eine Tüte, aber eine kleine Tüte.
Ich wäre voll mad, ich würde so eine Tüte haben wollen. Ich find's voll geil.
Der Geruch weckt auch voll Erinnerung irgendwie so, genau das, dieser Stau und so überlaufen Leute so lang dann so auf dem Kopf.
Genau.
Das ist cool.
Sehr sweet. Ich verziehe die Tüte mal neben mich.
Ja.
Und zwar, du bist ja hauptsächlich bei deiner deutschen Mama aufgewachsen, hast viel von deiner deutschen Seite mitbekommen. Und wann wurde Angola trotzdem Teil von dir, obwohl du damit weniger aufgewachsen bist und du vor allen Dingen auch erst mit 19 Jahren das erste Mal überhaupt vor Ort warst?
Also erstmal wurde ich natürlich schon immer, ich sag mal, damit konfrontiert. Einfach alleine durch die Frage, woher kommst du? So von Kind auf an. Sodass ich dann immer, also für mich war Angola lange so, es war halt eine auswendig gelernte Antwort, sag ich mal. So, ja, meine Mama ist aus Deutschland, mein Papa ist aus Angola. Aber ich hatte keinen Bezug zu Angola, beziehungsweise nicht so eine wirkliche Verbindung, so, ne? Und das kam auf jeden Fall auch durch die Sprache dann, dass dieses Interesse bei mir geweckt wurde, beziehungsweise durch die fehlenden Sprachkenntnisse, weil auch damit wurde ich immer wieder konfrontiert, so, oh, ah, okay, dein Vater kommt aus Angola, sprichst du Portugiesisch? Nein. So, oder dass Leute selbst aus der Verwandtschaft halt so gesagt haben, Luna, warum kannst du kein Portugiesisch? Was ist los? Du musst Portugiesisch sprechen und so. So, dass halt dieser Wunsch bei mir größer wurde. Und Genau. Ansonsten auch eine große Rolle hat gespielt die Kirche. Also durch den Glauben bin ich halt auch durch meinen Glauben bin ich auch an eine kongolesisch-angolanische Kirche so geraten, sag ich mal.
Ja, cool.
Und habe dadurch auch einfach mehr Community so kennengelernt. Und für mich war trotzdem, also an die Reise kommt nichts dran ran, so, ne? Weil das war halt für mich dann zum ersten Mal ohne, ich sag mal, ohne einen Mittler. So, ich war einfach selber da. Ich war selber da und ich habe selber meine eigene Erfahrung gemacht mit Angola und mit dem Land, mit der Kultur, den Menschen etc. Und habe dadurch so eine neue Seite von mir entdeckt. Aber es war halt trotzdem so immer ein Teil von mir, den ich selber noch nicht so gut kannte vielleicht. Genau.
Das sind ja nicht die einzigen Fragen, mit denen du so konfrontiert worden bist während des Aufwachsens, sondern eine sehr beliebte Frage, ich höre es auch immer von meinen Mixed-Freunden, die einen weißen und einen schwarzen Elternteil haben, fühlst du dich mehr weiß oder schwarz? Wie antwortet man besonders so im Teenie-Alter so auf so eine Frage?
Also die Frage hat mich immer verwirrt, weil es so, also dafür muss ich ja erstmal wissen, wie sich das, also wie fühlt sich das denn an? So, hä? So, ne? Und I don't know, also das Witzigste ist ja, wenn ich dann so gesagt habe, so, ja, keine Ahnung, dass mir manche Leute dann so Feedback gegeben haben, ja, also ich finde, du bist mehr weiß. Also ich finde, du bist mehr schwarz.
Crazy.
So, okay, all right, was soll ich jetzt machen mit dieser Info?
Und how would you know?
Weißt du? Ja, so eine Standardfrage, die ich bis heute nicht checke, ja. Aber... I don't know, anscheinend finden das viele Leute eine sehr wichtige Info. Ja,
ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Anyways, und du kennst ja auch dieses Gefühl, dass man aber dann trotzdem irgendwie auch mit den deutschen Kids, aber irgendwie auch den angolanischen Events sich auch nicht immer 100% so zugehörig gefühlt hat. Und dann hat irgendwie so dieses so ein Dazwischen. Wie beschreibst du dieses Dazwischen, was du so erlebt hast?
Ja, also so ging es mir eigentlich mein Leben lang so, ne? Dass ich halt... dadurch, dass ich vor allem bei meiner Mom und Familie mütterlicherseits, also bei meiner deutschen Familie aufgewachsen bin, habe ich mich eigentlich immer, also ich war sehr einfach deutsch sozialisiert so und geprägt. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich das auch gemerkt habe, weil mir das halt dann gespiegelt wurde, zum Beispiel so durch diese Frage und so, was wir gerade gesagt haben. Und dann auch so ein bisschen so eine Scham sogar kam, dass ich so dachte, oh, ich bin zu deutsch oder so, ne? Oder ich mich verstellt habe so, Code-Switching, bla bla bla, dass ich, je nachdem, mit wem ich war, dass ich mich so angepasst habe, so, ne? Und genau, andersrum genauso halt, wenn ich, weiß nicht, angolanische Hochzeit oder so, so ich manchmal so ein bisschen so mich so awkward gefühlt habe, dann habe ich irgendwie auch gelernt, das zu überspielen, so, mich auch da anzupassen, ne? Und genau, das war so ein bisschen dieses Dazwischen, also einfach so Chamäleon-mäßig immer so mich anzupassen. Und ich habe das heute immer noch manchmal, also ich muss das immer noch, ich merke, dass ich manchmal immer noch so da rein switche und dann muss ich mich erinnern, so ey, Luna, chill, so sei einfach, wie du bist jetzt, egal, ne? Es war vor allem einfach durch diesen Wunsch nicht aufzufallen. Also ich wollte nicht auffallen und dadurch habe ich mir das so angeeignet. Und bin aber froh, dass ich das irgendwann gecheckt habe, also dass ich das mache, weil es war mir auch lange nicht bewusst. Irgendwann ist mir bewusst geworden. Und dann der nächste Step war dann, die Confidence zu haben, das nicht mehr zu machen, sondern anstatt Chamäleon-Modus einfach in jedem Space so zu sein, wie ich halt bin. Auch wenn manche Leute es zu dies oder zu das finden. Ja, es ist nicht immer leicht, aber ich glaube, es ist voll wichtig. Also für mich war das voll wichtig für mein eigenes Wachstum.
Ja, und irgendwann hast du aus genau diesen Gedanken auch einen Song geschrieben.
Yes.
Aber zu dem kommen wir später. Wir fangen erstmal von vorne an. Nimm uns gerne mit in deine Anfänge. Musik begleitet dich ja schon dein ganzes Leben. Du warst in einer Schule in einer Big Band, hast beim Bundesvision Song Contest 2013 für Schleswig-Holstein den 6. Platz belegt. Warst zu der Zeit die Jüngste mit 17 Jahren.
Ja.
Also Glückwunsch auf jeden Fall dafür, nicht schlecht. Was würdest du denn sagen, was bedeutet dir Musik?
Ah, Musik bedeutet mir sehr viel, unglaublich viel. Musik war schon immer Teil meines Lebens. Also ich sage immer, meine Mom hat so schon musikalische Früherziehung gemacht mit mir und meinen Schwestern, indem sie einfach zu Hause ihre Platten, ihre CDs ganzen Tag laufen lassen hat. Und ich bin aufgewachsen mit Künstlern wie Bob Marley, Lauryn Hill, Fugees. Einfach Künstler, die mich von klein auf geprägt haben. Und meine Mom erzählt doch gerne immer die Story, dass ich schon gesungen habe, bevor ich sprechen konnte. So irgendwie auf dem Wickeltisch habe ich schon so vor mir hingesungen und so. Und ja, deswegen, Musik war immer was, was mir, also es war einfach immer natürlich. Also es war nichts, was ich, obwohl ich hatte auch Musikunterricht, also Klavierunterricht und sowas, aber trotzdem Musik vom Ding her und das Singen vor allem, man musste mir nicht sagen zu singen, sondern es kam automatisch. Wenn, dann das Gegenteil sogar so, dass man mich bremsen muss, weil ich immer und überall am Singen bin. Und das war schon immer so. Und auch das, aber interessanterweise, habe ich lange nicht so richtig gecheckt. Also, dass ich gut singen kann. Es war immer was, was mir Spaß gemacht hat. Aber dass ich gut singen kann, dass es sich gut anhört, dass Leute sich das gerne anhören, das hat auch eine ganze Weile gebraucht. Und ja, aber dann kam so ein Schritt nach dem anderen und habe irgendwann angefangen, eigene Songs zu schreiben. Und ja.
Ganz auf jeden Fall sehr gut, das können wir hier alle unterschreiben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie schön, dass du es für dich entdeckt hast, weil jetzt sind wir alle blessed. Und du hast ja gesagt, du hast angefangen, eigene Songs zu schreiben. Und in deinen Songs verarbeitest du ja auch viel, so deine inneren Konflikte, Dilemmas. In dem Song Fußmatte geht es ja eben zum Beispiel um die Beziehung zu deinen Eltern. Du hast ja auch ein Cover zu Brown Skin Girl rausgebracht. Und es geht einfach viel darum, so, wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Und warum wählst du eben genau dafür die Musik aus?
Mhm. Also ja, ich meinte gerade, dass es für mich immer natürlich war, Musik zu machen. Und es ist nicht so, dass ich eines Tages aufgewacht bin und gesagt habe, okay, ich glaube, ich will Musik machen, sondern es war immer da. Ich kann dir nicht einen Tag nennen oder ein Jahr, wo Musik und ich uns gefunden haben, sondern es war immer, also Musik war immer da, so, ne? Und ich selber habe so oft erlebt, dass Songs, die ich gehört habe oder Künstler, die ich gehört habe, mir so krass aus dem Herzen, aus der Seele gesprochen haben. Ich glaube, das kennen wir alle.
Das,
ne?
Kennen wir absolut alle.
So dieses typische, man ist traurig, man hört nochmal extra traurig, so irgend so einen traurigen R&B, so checkst du. Aber es tut gut, oder?
Ich glaube, genau deswegen hört man Musik.
Ja, das ist so ein Ventil, weil dann kann man nochmal so, man fühlt den Schmerz und dann hört man einen Song, der dazu passt. Und dann fühlt man das irgendwie noch auf einer anderen Metaebene. Du fühlst es so mit deinem ganzen Körper.
Super. Voll. Genau, und irgendwie war es deswegen für mich, ja, ich glaube, es war letztendlich eine Frage der Zeit, dass ich das irgendwann auch nach außen trage. So diese Liebe und diese Leidenschaft für die Musik, die ich schon immer hatte. Und ja, deswegen, ich finde, Musik ist halt ein krasses, also Musik ist, ich bin immer wieder fasziniert von der Kraft von Musik. Wie Musik einfach, ja, das klingt ein bisschen crazy, aber Leben verändern kann. So, ne? Und ein Song oder auch manchmal, es kann auch nur ein Instrument sogar sein, was irgendwie so krass deine Seele berührt, dass du du fühlst dich danach anders, ja. Du fühlst dich danach vielleicht irgendwie befreit oder ein kleines Stück geheilt oder so, ne? Und das ist auch ein Feedback, was ich oft bekomme, dass Leute sagen, ey, das hat irgendwas in mir geheilt oder irgendwas hat das so mit mir gemacht. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, wenn ich so ein Feedback bekomme, wenn Leute mir das rückmelden. Zum Beispiel Fußmatte, der Song, den ich, by the way, ich habe den für eine Freundin geschrieben, also für eine Freundin, die halt eine sehr toxische, kann man schon sagen, Situation so hat zu Hause mit ihren Eltern. Und das hat mich irgendwie so, also irgendwie auch eine Art und Weise, wie ich dann das verarbeite, wenn ich irgendwie Sachen höre oder mitbekomme. Und in dem Fall war das so, dass mir eine Freundin viel davon erzählt hat. Und ich war so schockiert einfach und bin nach Hause gegangen. Und irgendwie kam das, also habe ich das so...
Einfach geflowt.
Genau. Ja. Und das heißt, einerseits ist es für mich erfüllend auf eine Art und Weise. Und wenn dann Leute mir sagen, ey, der Song hat mich auseinandergenommen, also im Guten, dann ist es doppelt erfüllend. Dann ist es so... Hey, dafür mache ich das. Es ist einfach ein großes Privileg. Also ich sehe das wirklich als ein Privileg, weil ich weiß, das ist eine Gabe, das wurde mir gegeben. So, und das ist nichts, was ich irgendwie, ich habe dafür nicht studiert oder dies, das, keine Ahnung, sondern es ist etwas, was ich geschenkt bekommen habe, was ich teilen darf mit der Welt. Und das mache ich sehr gerne.
Zum Glück teilst du es.
Ja, total.
Ja, und Musik berührt die Seele. Du sprichst Menschen aus der Seele und das hast du besonders mit deutscher Akzent getan mit deinem viralen Hit. Für die Leute, die spätestens jetzt nicht sich den Song angemacht haben, habe ich nochmal eine Passage aus deinem Song mitgebracht. Und zwar singst du, ich habe einen deutschen Akzent, wenn ich die Sprache meiner Vorfahren spreche. Und hier fragt man mich, wo ich herkomme. Bei meinen Nachnamen mussten die Lehrer sich die Zunge brechen. Verwandte fragen mich nach iPhone. Erst wenn ich das das Land verlasse, dann merke ich, wie deutsch ich bin, suche nach meinen Wurzeln ohne Kompass und verlaufe mich hier, passe in keine Box rein. Manchmal konnte ich nicht leiden, was mein Spiegel mir zeigt. Würdest du sagen, dass der Song aus einem bestimmten Moment raus entstanden ist oder ist es einfach ein Gefühl, was dich dein ganzes Leben lang schon begleitet?
Es ist ein allgemeines Gefühl und vor allem ein Gefühl, von dem ich weiß und wusste, dass viele fehlen. Und auch da, also auch bei dem Song war es in einem super random Moment, dass mir so diese erste Zeile vor allem eingefallen ist. Also es war so, es ist jetzt nicht so, dass ich saß und irgendwie gerade irgendwas erlebt habe und dann gedacht habe, okay, ich mache daraus jetzt einen Song. Sondern ich war witzigerweise gerade bei einer Freundin. Wir hatten gerade so einen entspannten Brunch, einfach so Girls Talk und so. Und auf dem Weg nach Hause ist mir auf einmal der Song eingefallen. Es war so, keine Ahnung, wo das herkam auf einmal. Aber es war, als wenn das kam irgendwo aus meinem Herzen so. Und dann, ist der Song aus diesem Gefühl heraus entstanden, was ich schon so lange mit mir rumtrage. Und manchmal ist das echt so, also ich sag immer, Songwriting ist so ein bisschen wie Schatzsuche. So im Sinne von, du weißt nicht genau, was du suchst, aber du gräbst einfach. Und dann schaust du, was du findest sozusagen. Und so war das echt bei dem Song. Und man kann vielleicht sagen, ich habe so ein bisschen in mir gegraben sogar und geschaut, was schwirrt da so rum, so an Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen, Erfahrungen. Und dann habe ich gemerkt, dass das sehr vielen aus der Seele gesprochen hat. Und nochmal, was für mich ein großes, großes Privileg ist.
Das hat es auf jeden Fall.
Ja, und das stimmt. Es hat wirklich vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Ich habe auch einige Freunde, also meine Muttersprache ist Russisch. Und ich habe Freunde, die sich nicht trauen, Russisch zu sprechen, weil die sagen, oh, ich kann das doch nicht, meine Aussprache ist doch viel zu schlecht. Ich habe so einen starken deutschen Akzent eben. Und deswegen ist es halt eben so relatable, weil es ein Struggle ist, den super viele Leute, super viele Migra-Kids in Deutschland durchmachen. Und wann hast du eigentlich gemerkt, dass dieser Song und diese Experience einfach nicht mehr nur dir gehört?
Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe den Song zu Hause geschrieben einfach in meinem Wohnzimmer und ich habe der Song war nicht mal fertig, ne? Es war noch eine Skizze, habe ich als erstes meinem Mann gezeigt, beziehungsweise damals war er mein Verlobter, habe ihm gezeigt, so, ey, ich habe was geschrieben, ich möchte mal deine Meinung hören. Ich war voll so, mal gucken, was du sagst, weil das ist so... Also so dieser erste, kennt ihr so, keine Ahnung, vielleicht man kocht was oder so, ja. Und dann lässt man jemanden probieren und du bist so.
Man exposed sich ja auch voll so.
Ja. Und dann hat er es gehört. Also ich habe ihm das so vorgesungen. Und er guckt mich an und sagt, das wird safe viral gehen.
And he was right.
Ja, ich war so echt, meinst er so, ey, das ist krass. Nochmal, ich will nochmal hören.
Toll.
Und irgendwie war es so, dass jeder, dem ich das gezeigt habe am Anfang, bevor der Song draußen war oder schon irgendwie auf Social Media geteased wurde, alle waren so, boah, krass. Das hat irgendwie hatte so ein Gewicht. So. Und selbst für mich war es, ja, auch für mich war es Healing, irgendwie heilend, das zu schreiben. Und da habe ich so erahnt, okay, es könnte sein, dass da was Großes draus entsteht. Und genau das ist passiert, was auch voll krass ist. Ich finde, Social Media ist da auch so wieder so powerful, dass sowas überhaupt passieren kann. Dass irgendwie dass es dann eben nicht nur bei mir in meinem Wohnzimmer geblieben ist, sondern irgendwie das ganze Land so erreicht hat. Voll krass. Und ja, also einfach super, super schön, sowas zu erleben als Künstlerin.
Ja, und mit dieser Meinung, dass du diese Gabe hast, Leuten aus der Seele zu sprechen, bist du auf jeden Fall nicht alleine. Man findet unter deinen Videos, also zu dem Song, Kommentare wie, ich fühle jede einzelne Aussage, danke dir, so wunderschön und stark. Wow, der Text stellt so gut den Heimatskonflikt dar, den so viele von uns spüren. Was macht das mit dir, wenn du solche Kommentare liest und hörst?
Ich bin ehrlich, ist ein bisschen surreal. Also es ist surreal, dass ich oder die Musik, die ich mache, dass das Leuten so viel gibt. Das, was ich erlebt habe bei, was ich gerade meinte, so Lauryn Hill oder so, ne, die Künstlerin und Künstler, mit denen ich aufgewachsen bin, dass ich das jetzt für jemand anderes bin. Also ich bin manchmal wirklich so gehumbled, so, weil ich mir so denk, so, also ich habe nichts dafür, also das, ne, ich sag das nicht nur so, sondern ich erlebe das so, dass ich, ja, dass eine gottgegebene Gabe ist. Und ich bin manchmal so, ey, warum darf ich irgendwie so einen Impact haben? Es erstaunt mich selber immer wieder und berührt mich auch immer wieder. Also manchmal kommen Leute zu mir so irgendwie nach Konzerten oder so und sind so, ja, ich wollte dir nur sagen, ne, deine Songs geben mir voll viel, aber du hörst das bestimmt richtig oft. So, ja, bestimmt ist, und ich bin immer so, nein, sag mir das. Also, nee, das ist jedes Mal, ist es für mich, wow, jedes Mal ist es für mich einfach unfassbar und auch eine Art von, ja, Motivation, oder es ermutigt mich sehr stark auch weiterzumachen, so, ne? Und ja, ich freue mich sehr. Dafür mache ich Musik. Also wenn ich sowas lese, dann bin ich so, okay, das ist, ich habe irgendwie mein Space gefunden und auch wenn ich manchmal zweifle oder whatever, ich weiß, das ist, hier muss ich dranbleiben, so, weil das ist irgendwie meine, ja, mein Calling oder wie auch immer man das nennen möchte.
Wie hat dein Mann reagiert, als er wirklich viral gegangen ist? Hat er dann gesagt, so, ja, hab ich dir auch gesagt?
Ja, schon. Aber so auf, er ist der Beste sowieso, aber er ist ein sehr demütiger Mensch. Also das heißt, er würde niemals sagen, so, ja, siehst du, sondern er war so nach dem Motto, ich wusste doch das, also im Sinne von, ich habe das schon in dir gesehen, so.
So, er hat in dich geglaubt.
Ja, und das war auch für mich krass so, weil diese ganze Welle, muss ich ehrlich sagen, das hat mich auch ein bisschen überfordert. Also das ganze Feedback und so ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Beziehungsweise es zieht sich immer noch so, ne? Der Song ist ja immer noch da. Aber ich meine, als es zum ersten Mal so ja, released wurde. Und es hat mich auch echt ein bisschen so, ich war so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Menschen, die mir schreiben? Und es war super hilfreich, da ihn an meiner Seite zu haben, der mir einfach geholfen hat, das so ein bisschen die ganzen Emotionen so zu sortieren und so. Also war schon krass für mich auch, ne? Heftig.
Richtig schön. Ich stelle mir das auch total überwältigend vor, wenn du eben als Künstler, Künstlerin, macht man das ja auch mit dem Anspruch, dass man hofft, dass es auch die Menschen erreicht, die das genauso nachfühlen wie man selbst. Und hat es dich auch überrascht, wie viele Menschen ohne Mixed Background, also mit bikulturellen Background, das auch irgendwie so erreicht hat und dass sie das auch so fühlen konnten?
Ich würde sagen, nicht überrascht, aber es hat mich sehr gefreut. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gab schon oft auf TikTok irgendwie so Trends für eine bestimmte, so, ich sag jetzt mal, Sub-Community, so, keine Ahnung. Es gab irgendwie einen Trend für schwarze Menschen auf TikTok. Dann irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel Lühn hat mal so einen Song gemacht, wo sich die kurdische Community sehr krass abgeholt gefühlt hat und so, ne? Was alles richtig wichtig und richtig gut ist. Aber irgendwie habe ich das noch nie gesehen, dass so, also das, wir alle uns irgendwie, also checkt, was ich meine?
Alle Migrikids Deutschland waren so period.
Was für ein Background, egal ob halb, Viertel, drei Viertel, ganz, keine Ahnung. Egal ob die Uroma von, weiß ich nicht, also versteht, was ich meine? Egal was für eine ganz individuelle Story. Es gab so viele, die gesagt haben, ey, das bin ich, das ist meine Geschichte. Und das hat mich voll gefreut, weil das war irgendwie so ein, also weil manchmal gibt's auch untereinander, unter den Communities manchmal so Sticheleien und keine Ahnung so. Und das hat mich voll gefreut zu sehen, so am Ende des Tages, wir sitzen doch alle in einem Boot.
Tun wir echt. Total. Und total oft vergessen wir das einfach.
Ja,
absolut. Und man sieht auch an dem Beispiel, dass Musik einfach verbindet. Ich finde den Gedanken richtig schön, dass jeder so in seinem Zuhause sitzt, sich den Song anhört und jeder eine ganz eigene Emotion und Gefühl und eine Story damit verbindet. Richtig toll. Aber wir reden so viel über Musik. Wir wollen natürlich auch deine bezaubernde Engelstimme hören und wollten deswegen fragen, ob du uns vielleicht eine Passage vorsingen magst.
Of course. Ich hab einen deutschen Akzent, wenn ich die Sprache meiner Vorfahren spreche. Und hier fragt man mich, wo ich herkomme. Bei meinem Nachnamen mussten die Lehrer sich die Zunge brechen. Verwandte fragen mich nach iPhone. Erst wenn ich das Land verlass, dann merk ich, wie deutsch ich bin. Suche nach meinen Wurzeln ohne Kompass und verlauf mich her. Pass in keiner Box rein, manchmal konnte ich nicht leiden, wenn mein Spiegel mir zeigt.
Yeah, leise klein.
Ich muss voll meine Gangster-Energy ablegen, ich bin voll, oh mein Gott, da wird man emotional. Oh, nein, das ist wirklich so schön und wie du schon sagst, so man kann es einfach so nachfühlen, weil egal wo du herkommst, egal was dein Background ist, wenn du einfach Wurzeln auch irgendwo anders hast, man kann es einfach so nachfühlen. Ach, es ist einfach so, es trifft irgendwie so eine wunde Stelle in einem.
Ohne mit so mitten ins Herz.
Ja, absolut. Die man manchmal vergisst, irgendwie wegdrängt, man sich denkt, irgendwie sind wir dann doch alle Teil der deutschen Gesellschaft, was wir auch sind. Aber manchmal verdrängt man das irgendwie mehr und dann kommt es wirklich wieder hoch, wie bei mir eben. Voll peinlich, Spaß. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die davon so begeistert sind. Du hast ja dann eine Einladung, beziehungsweise eine Nachricht vom Bundespräsidenten bekommen, dass du dann diesen wunderschönen Song auch in Angola singen sollst.
Shoutout an Steinmeier.
Wirklich, ja. Shoutout.
Ja, yes, Shoutout Frank Walter.
Ja, du bist schon mit dem Perdu, wir müssen ihn noch Steinmeier nennen. Aber nimm uns doch gern mal mit. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie ist es zustande gekommen? Wie war der Anfang?
Ja, das war eine richtig, richtig krasse Sache. Also richtig, richtig crazy Erlebnis. Das war im November 2025. Beziehungsweise im Oktober habe ich diese besagte SMS oder iMessage bekommen vom Bundespräsidialamt. Mit der Info, dass der Bundespräsident mich gerne auf eine Reise mitnehmen würde nach Ägypten, Ghana und Angola. Und also ich habe erstmal Kalender gecheckt und mich gefreut, dass da nichts war, so, aber selbst wenn, hätte ich, glaube ich, alles verschoben, um das möglich zu machen, weil es natürlich eine einzigartige Sache ist. Also immer noch krass, wenn ich darüber nachdenke, dass das wirklich passiert ist. Und dann durfte ich unseren Herrn Bundespräsidenten auf diese Reise begleiten. Es ging von Berlin los nach Kairo, von Kairo nach Accra, Kumasi, und dann nochmal von Accra nach Luanda, und selbst in Angola haben wir auch noch einen Zwischenstopp gemacht. Unglaublich, also sehr, sehr krass, krasse Experience. Überhaupt mal so eine Reise, also so hinter die Kulissen zu schauen, was passiert da eigentlich so, wenn der Bundespräsident diese Reise macht, um irgendwie die deutschen Interessen im Ausland zu vertreten. Und natürlich für mich ganz besonders, dass wir dann auch in Angola waren. Also es war so, also das, ich glaube, es kann nichts mehr toppen, oder? Mal schauen, aber wird schwer. Und genau, dann durfte ich auch dort an einem Abend auch live spielen. Genau, ich habe dann mit einer Band unter anderem zusammengesetzt aus meinen Verwandten, von denen ich schon gesprochen habe.
Nein, wie schön.
Genau.
Full Circle Moment.
Full Circle Moment, wirklich. Haben wir dann da ein kleines Konzert spielen dürfen. Und es war richtig schön. Also eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Werde ich niemals vergessen. Also das wäre noch, meine Enkel werden noch davon. Die kennen die Geschichte irgendwann auswendig, glaube ich. So oft werde ich das erzählen. Also ja, sehr, sehr schön. Und bin nach wie vor sehr dankbar für diese Opportunity. Ne? Das passiert nicht alle Tage auf jeden Fall.
Und könntest du vielleicht nochmal erzählen, also erstmal, was der Anlass gewesen ist, dass du da mitgeflogen bist. Und zweitens, was deine Gedanken waren. Weil wenn ich mir, du hast die Nachricht, glaube ich, mal gepostet gehabt. Und da, ich weiß nicht mehr ganz genau, was drin stand. Aber wenn ich dann sehen würde, ja, rufen Sie doch mal zurück. Ne, der Bundespräsident würde Sie irgendwie gerne sprechen. Würde ich denken, das wäre eine Scammer-Nachricht.
Vor allen Dingen auf iMessage.
Ey.
Ich würde sowas auf per E-Mail erwarten oder irgendwie übers Management. Aber auf iMessage, hi, ne, hast du Bock mitzukommen? So, ja. Finde ich voll crazy, aber irgendwie auch voll cool, so auf einem so einen niedrigschwelligen Weg das zu machen.
Total.
Ich habe mich auch sehr gewundert. Ich dachte auch, safe Scam, safe. Also ich dachte, das ist so dieses typische, keine Ahnung, im nächsten Step muss ich dann irgendwie meine Kontodaten checken oder so.
Bitte geben Sie Ihre IBAN an für den Flug.
Weißt du? und ich weiß noch, ich habe auch einen Screenshot gemacht und habe es in Familie WhatsApp-Gruppe geschickt. Und meine Schwester und so war so, Scam, nicht antworten, brauchst gar nicht antworten, ist safe Scam. Und ich war so, okay, was wenn nicht? So, ne? Und dann habe ich Gott sei Dank doch geantwortet. Aber ich glaube, die wären auch sonst hartnäckig gewesen, wenn ich nicht geantwortet hätte.
Besser so.
Und, genau, und genau, also ich glaube, wir kennen das alle, vielleicht aus der Tagesschau oder so, hat man mal gesehen, dass halt der Bundespräsident eigentlich auf der ganzen Welt so diese Reisen macht, um halt die deutschen Interessen in bestimmten, also vor allem unter anderem natürlich auch wirtschaftlichen Interessen, aber auch so entwicklungspolitische Interessen und so zu vertreten. Und er trifft sich dann also mit den Staatsoberhäuptern und so. Und ich war einfach als ein Gast so mit dabei auf dieser Reise. Das heißt, ich war auch mit in Ghana, in Accra, beim ghanaischen Präsidenten, beim Mittagessen, dasselbe auch in Angola. Also es war schon crazy, hautnah da mitlaufen zu dürfen. Natürlich, wenn jetzt so Vier-Augen-Gespräche waren, dann ne, war niemand von uns irgendwie vom restlichen, von der restlichen Delegation dabei, aber ja, es war für mich jetzt so, dadurch, dass ich quasi Gast war, eine Mischung aus so ein bisschen Touri-Programm, also wir haben auch so irgendwie so Stadtführungen und sowas gemacht, irgendwie Museen besucht und so. Und dann aber eben diese krassen offiziellen Empfänge auch immer zwischendurch. Yes, also war schon cool.
Wie war es, diese Politiker so vom Nahen zu erleben? So?
Crazy, ja? Auf jeden Fall. Also mein Vater war die ganze Zeit so auf WhatsApp auch so, mach ein Foto mit Präsident und so. Aber ey, keine Chance, ne? Man konnte jetzt nicht, ich konnte nicht einfach so mein Handy da rausnehmen. Ja, so ein bisschen, ab und zu hat Imposter-Syndrom so ein bisschen so an die Tür geklopft, aber ich konnte das eigentlich schnell, so konnte mich
sehr gut,
ja, konnte das schnell abschütteln. Und dann konnte ich es einfach genießen, auch da so hohe Tiere auch kennenzulernen. In Angola saß ich beim Mittag, saß neben mir der Staatssekretär und wir haben uns unterhalten über so auch kulturelle Unterschiede, Angola, Deutschland und so. Es war sehr cool und ja, ich glaube, so eine Sache, die ich lernen durfte auch durch diese Reise, war, es ist so, man kennt, also man hat es schon oft gehört, aber es ist einfach wahr, wenn du irgendwo bist, dann weil du da hingehörst. Also, ne? Weil ich saß halt so auch, wir sind ja mit der Maschine, also gemeinsam alle zusammen mit dem Bundespräsidenten sind wir hingeflogen. Und selbst da, ich war so, was geht hier ab? Was mache ich hier? So muss das mir so ein bisschen verkneifen, so, ne? So als wäre es das Normalste der Welt. Weil auch da waren natürlich sehr, sehr coole und super interessante und wichtige Leute auch mit dabei. So. Und dann hatte ich aber echt so eine Realisierung, nee, Luna, du gehörst hier hin. Also es ist kein Zufall, dass die dich eingeladen haben. So. Das ist jetzt nicht, weil die dachten, oh, wir haben noch einen Platz frei und wen nehmen wir, sondern so, ne, gar nicht, um jetzt so irgendwie so mir selber auf die Schulter zu klopfen oder so, aber einfach um anzunehmen, so das, was ich vorhin meinte, auch so dieses so Thema, ich habe eine Gabe, so, ich nehme die an, so. Und anstatt irgendwie jetzt einen auf Humble, so, oh, aber, so, nein, lass uns auf eine gesunde Art und Weise so zelebrieren, wo, ja, was das Leben uns gibt oder wie ich sagen würde, was Gott uns gibt, so, ne? Und das war für mich, die Reise war für mich da ein krasser Gamechanger, weil ich da irgendwie gelernt habe, so, anstatt immer, ich mache mich oft selber klein, so, oder Zweifel an was ich kann, was ich habe, was ich der Welt zu geben habe. Und die Reise war für mich in die Richtung auch sehr ausschlaggebend. Das hat irgendwie so ein, das hat mir so einen Aha-Moment gegeben, so, ey, ja, du gehörst genau hierhin. Und das war sehr cool, das zu lernen, anzunehmen auch und dann, wie gesagt, so Imposter-Syndrom auch so abzuschütteln. Und dann konnte ich die Reise einfach absolut genießen. Und ja, war eine sehr, sehr schöne, unvergessliche Erfahrung.
Ja, spätestens da sollte das Imposter-Syndrom auf jeden Fall weggewinnen. Ja. Der Bundespräsident dann einlädt.
Was macht der mit da im Flugzeug? Nee.
Es ist aber total wichtig, was du sagst, weil man tendiert ja oft mal dazu, sich selbst kleiner zu machen, als man eigentlich ist. Und seine Fähigkeiten eher zu unterschätzen, als zu überschätzen. Mhm. Und es ist ja super wichtig, es abzulegen, weil wir alle da draußen, wir haben alle irgendwas drauf. Und es ist halt wichtig, an sich selbst zu glauben. Und dann kommen auch, da öffnen sich Türen. Und dann schafft man es auch irgendwie an utopische Ziele, wo man niemals gedacht hat, dass man da hinkommen kann. Und dann warst du halt in Angola, in deiner zweiten Heimat sozusagen, und durftest da eben diesen Song performen und dann auch noch mit deiner Familie. Wie war dieses Gefühl?
Das war krass. Also das war wirklich crazy. mein Onkel hat auch selber gesagt, also er hat so die Band koordiniert und auch im Vorfeld, die haben ja schon ohne mich geprobt und so. Weil ich hatte ja effektiv nur, ich glaube, 2,5 Tage vor Ort. Und deswegen haben die schon vorher geprobt, hat auch alles super geklappt. Und mein Onkel meinte so, ey, das Krasse ist, das passiert eigentlich nur, weil du vor 10 Jahren deine Koffer gepackt hast und alleine hergekommen bist. Weil die Reise auch, also rückblickend, einen krassen Impact nicht nur auf meine persönliche Entwicklung hatte, sondern dann auch auf meine Musik, die später entstanden ist, weil es mich halt so geprägt hat, selber in Angola gewesen zu sein und so meine Identität so dazu, ja, verfestigen. Das alles prägt die Musik, die ich heute mache. Und die Musik, die ich heute mache, hat dazu geführt, dass ich auf diese Reise eingeladen wurde vom Bundespräsidenten. Also wie jetzt schon mehrmals so der Satz gefallen ist, es war ein absoluter Full-Circle-Moment. Und für meine Family oder ne, die Band so, war auch voll krass. Also überhaupt, dass der Bundespräsident, also der war ja, der stand da so erste Reihe und hat uns zugehört so, ne? Und ihm hat es auch sehr gut gefallen, hat dann auch ein Bild mit uns gemacht und so. Und für die Band war es halt, für die war es auch richtig krass so, weil, also ich glaube, hätte denen das jemand gesagt, so ja, du darfst für den deutschen Präsidenten, Bundespräsidenten spielen, hätten die das nicht, also ich meine, wie random so. Also selbst für mich wäre das krass so, aber so, ich weiß von dem Feedback, was die mir gegeben haben, für die war das absolut das Highlight so, ne? Und ich weiß noch, mein Onkel meinte die ganze Zeit so, ey, euer Präsident ist so sympathisch, so ein auf unser Präsident could never, so, weil so ist auch noch was anderes so in vielen afrikanischen Ländern, also in Angola auf jeden Fall, ist halt so krass autoritär so, ne, im Sinne von Präsident würde niemals Selfie machen mit irgendjemandem, versteht ihr? Niemals. Und er war einfach da so, natürlich hat er seine Security und so, ist ja klar, aber er war sehr nahbar so. Und so habe ich ihn auch auf der gesamten Reise erlebt. Als einen sehr sympathischen, nahbaren Menschen. Wir haben uns mehrmals auch unterhalten. Und ja, deswegen war es für mich richtig cool, dass ich nicht nur, dass ich das erleben durfte, sondern dass ich meine Family so teilhaben lassen durfte. Und yes, also einfach schön.
Dann auch eine richtig süße Story gemacht, hatte ich gesehen, wo er geschrieben hat, ja, Luna Simaro ist hier und singt über ne, den Konflikt in dem Song, deutsche Akzent, fand ich richtig, richtig süß, total sympathisch. Mhm. Du hast gerade schon erzählt, was du für Gedanken ein bisschen dort vor Ort hattest, gerade bei der Reise. Hat sich für dich sonst noch auf dieser Reise etwas eröffnet, irgendwie so gedanklich, also Sachen, die du dort einfach nochmal vor Ort realisiert hast?
An dem Abend, als der Empfang war, der offizielle Empfang der deutschen Botschaft, wo wir auch das Konzert gespielt haben und so weiter, bin ich abends noch, also ich habe ein Patenkind in Angola, das ist meine, ich muss kurz überlegen, die ist meine Cousine, genau, Tochter meines Onkels, aber mein Onkel ist halt 3-4 Jahre älter als ich, deswegen, also whatever. Meine kleine Cousine ist meine Patentochter, ihr checkt. ich hatte sie halt zuletzt gesehen, als sie ein Baby war, ne? Also konnte noch nicht sprechen, gar nichts. 2023 war ich da. Und dann war ich, als ich halt jetzt mit dem Bundespräsidenten dort war, ich war halt unsicher, werde ich es überhaupt schaffen, bei so einem vollgepackten Schedule überhaupt meine Familie zu sehen. Und dann nach dem Empfang war so, okay, schaffe ich das noch? Ja, okay, komm, so, ne? Einfach Uber gerufen und schnell hingefahren, so. Und das war eigentlich, also für mich war die Reise sowieso krass. Aber es war richtig, richtig schön, danach noch so diesen intimen Moment zu haben mit meinen Leuten, so. Mit meiner Patentochter auf meinem Schoß. Und wir einfach Quality Time hatten, so. Meine Tante hat mir direkt, weil sie weiß, ich liebe angolanischen Hamburger. Leute, angolanischer Hamburger.
Muss ich mir aufschreiben.
Auf die Einsachse.
Wirklich. Ich warte noch, dass irgendein Angolaner, so dass irgendjemand das hier aufmacht, so in Deutschland, weil es auf jeden Fall krass, so mit Chorizo und Ei drauf. Und
wir sind anyways, die Ersten, die dann da stehen.
Yes, please. Genau, und sie weiß, dass ich den liebe, deswegen ich habe so geschrieben, ey, ich komme noch, ne, ich schaffe noch kurz vorbeizukommen, ich habe nicht viel Zeit, aber sie hat mir direkt einen Hamburger geholt und also, es war wirklich so ein Homecoming so, aber das in Verknüpfung mit dieser so, ich weiß nicht, ob ihr checkt, was ich meine, das war so ein
drei wholesome einfach.
Ja, und ich war so, also es war krass da zu sein mit dem Bundespräsidenten und es hat mir auch Angola noch mal einen anderen Zugang gegeben. So. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, der schönste Zugang oder die schönsten Momente da, die sind mit meiner Family. Und es war auch krass so, ich habe halt, also auch Teil der Wirtschaftsdelegation und so, es waren halt viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die halt Business machen in Angola. So, ne? Und da habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, ey krass, die Armen, die kennen Angola nur so. Die kennen das nur, ich fliege hier hin, ich bin in meinem 5-Sterne-Hotel, ich habe einen Fahrer, der mich überall hinkutschiert, ich bin hier nur mit Expats, da, und dann fliege ich wieder nach Hause. Und ich war so, ey, kommt mal mit, so, ich zeig euch mal das richtige Angola so mäßig. Also das tat mir fast ein bisschen leid, dass die nur so dieses Westernized so kannten. Und für mich war das so, so wertvoll, an diesem Abend dann noch so mit meiner Family einfach Hamburger, so ich hatte noch mein Kleid und hohe Schuhe an, so war einfach diesen Hamburger, also es war irgendwie so ein schöner, ja, Full Circle Moment nochmal. Es war einfach sehr, sehr emotional auch für mich und ich habe mich auch gefreut, dass meine Familie sich so krass für mich gefreut hat, dass ich diese Opportunity hatte. Also es war einfach viel, viel Emotion und ja, einfach cool, diese Möglichkeit gehabt zu haben und diesen Approach so zu haben, dass ich Angola nochmal von der anderen Seite sehen durfte, mit anderen Leuten, anderem Kontext. Sehr, sehr schön.
Ich glaube, es ist echt etwas, womit auch viele Mira-Kids relaten können, weil im Endeffekt sind ja auch die Momente, die einem am meisten in Gedanken bleiben, gar nicht so großartig oder sonst was, sind diese kleinen Momente mit Familie vor allen Dingen, mit, wie du sagst, mit Geschmäckern, mit der Hamburger, der dann kam, die Nichte auf dem Schoß. Ich glaube, so das entstehen bei vielen so Bilder im Kopf und das ist so gar nicht so weit weg, sondern wirklich so, auch wenn ich an meine Familie irgendwie in anderen Ländern zurückdenke, sind halt wirklich diese kleinen Momente, wenn man in der Küche zusammensitzt oder draußen auf den typischen Plastikstühlen so und das ist halt eben da, wo man merkt, okay, so, das ist Heimat. Und es ist einfach.
Denen auch direkt darüber zu reden, was ihr gerade erlebt habt, eigentlich.
Ja.
Voll schön.
Und wie würdest du sagen, wie ist es denn heute für dich, zwischen diesen zwei Welten zu sein, im Vergleich zu, wie es war, als du noch 19 warst?
Ja. Mit 19 war ich deutlich unsicherer. Also, ich dachte auch mit 19, ich muss mich irgendwo einsortieren, ich muss mich einordnen, deswegen auch immer dieses Anpassen und so, ne, und ja, mittlerweile, I'm sorry, also ich bin halt irgendwas dazwischen, sag ich jetzt mal, und das ist okay, und ich hab das einfach voll annehmen können, dass ich genau richtig bin, so, und dass ich vielleicht hier zu deutsch bin, da zu dies bin, da zu da, keine Ahnung, so, aber früher dachte ich, ich muss entweder oder und jetzt weiß ich so, nee, das dazwischen ist eine eigene Kategorie, so, das ist, ich muss mich nicht entscheiden und das gibt ganz viel Freiheit, ne, ganz viel Freiheit, ganz viel Sicherheit auch, in wer ich bin und dass ich mich nicht mehr verbiegen muss, verstecken muss, ja, ist ein schönes Gefühl. Ich hätte mir das meinem jüngeren Ich auch gewünscht. Aber hey, besser später als gar nicht.
Ist ja auch eine Reise.
Auf jeden Fall.
Du hast jetzt gerade auch schon eigentlich beantwortet, aber wir sind ja heute ein Fan von schließenden Kreisen. Deswegen, was würdest du denn den Kindern von damals sagen, die dich gefragt haben? Luna, fühlst du dich eher schwarz oder weiß?
Ich bin beides. Ich bin Deutsche, ich bin Angolanerin. Ich bin alles dazwischen. Und ja. Ich bin beides und diese Frage ist unnötig.
Total.
Ist sie auch.
Total.
Idiotisch, aber ja, ich würde es vor allem auch mir sagen, so damals so. Ja, ich muss nicht in eine Box reinpassen, ich mache meine eigene Box auf. So.
Yes.
Sehr schön.
Toll.
Und wir sind auch schon fast am Ende angekommen, liebe Luna. Wir haben ja am Ende immer unsere Rubrik Last Words. Was würdest du denn den Kids da draußen mitgeben, die eben das Gefühl haben, die sehen keine Schublade passen? Und das kannst du uns sehr gerne in diese Cam sagen.
Ja, ich möchte dir und euch eigentlich genau das Gleiche sagen, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Du bist gut so, wie du bist. Gott macht keine Fehler. Es ist kein Zufall, dass du genau dieser Mix, dass du genau hier in Deutschland geboren oder aufgewachsen bist und deine Eltern oder ein Elternteil genau da und da. Und das ist alles kein Zufall, sondern das ist alles genau richtig so. Und ich wünsche dir, dass du das erkennst und dass du das annehmen kannst. Und dass du dich nicht von anderen und auch nicht von dir selber in eine Box quetschen lässt. Nimm den Space ein, nimm den Raum ein, da wo du bist, denn das hast du verdient.
Yeah. Sehr, sehr schön. Letzte Worte.
Na, danke, dass du da warst. Auf jeden Fall. Für mich auch ein kleiner Fangirl-Moment. Ich habe mich ja schon geoutet. Ich war deinem drunter und drüber. Also richtig toll, dass du da warst. Vielen Dank. Auf jeden Fall.
Danke euch.
Ja, danke, dass du dich uns geöffnet hast und so viel von dir preisgegeben hast. Ja.
Dankeschön für den Austausch und für eure tollen Fragen auch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Danke.
Und für alle da draußen, die zugeschaut und zugehört haben, schaltet gerne beim nächsten Mal ein, um keine Folge mehr zu verpassen von Gemischtwarenladen. Ciao! Ciao.